Und diese Podcast-Folge wird präsentiert von Fotograf Dominik Mann-Sommer. Entdecke deine wahre Sichtbarkeit mit Bildern, die Vertrauen schenken und die berühren.
Das ist eine spannende Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, das perfekte Foto, ja, das gibt es. Also ein perfektes Foto ist für mich eins, wo ich jetzt rein inhaltlich nachdenken kann, wo ich interpretieren kann, wo ich auch immer wieder neue Dinge entdecke. Es ist wie bei einem Pink Floyd-Album, was man sich zum 80. Mal anhört und denkt, das habe ich noch nie gehört. So, also das perfekte Foto ist für mich eins, was man nicht beiläufig sich anschaut und sagt, oh ja, schönes Foto, sondern wo man hängen bleibt. Auf Social Media würde man sagen, so ein Scrollstopper, wo man sagt, okay, das ist spannend. Das muss nicht poppen, das muss nicht explosiv sein, aber es kann auch ein wahnsinnig reduziertes Bild zum Beispiel sein, wo man aber einfach hängen bleibt und sagt, das gucke ich mir jetzt mal an. Was ist das? Wer ist das? Wo ist das? Das kenne ich. Das ist für mich das perfekte Bild, aber das ist für mich das perfekte Bild. Und ich denke, so hat jeder ein für sich perfektes Bild. Ob man jemals genau dieses Bild auch sehen oder in meinem Fall aufnehmen wird, das ist mein Antrieb.
Liebe Leute, wir sind wieder mittendrin. Herzlich willkommen zum Wellenrauschen-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Dominik Mann-Sommer heute zu Gast ist. Fotograf, Berater und visueller Markenbotschafter. Aber jetzt sage ich erstmal hallo Dominik.
Ja, hallo Olli und herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Jetzt kommt die Standardfrage, wie am Anfang bei den meisten Gästen. Podcast für dich offenbar eine neue Erfahrung?
Völlig neu. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, aber ich glaube dir, es wird sich legen.
Dafür bin ich da, dir die Aufregung ein wenig zu nehmen. Und ganz überraschend, fast nicht abgesprochen, starten wir heute mal ganz anders in den Wellenrauschen-Podcast mit einer Schnellraterunde. Was hältst du davon?
Ich freue mich drauf.
Kleine Ja-Nein-Antworten. Ich bitte dich darum, möglichst schnell zu antworten. Also es geht um Spontanität. Es geht natürlich, um dir schon so viel zu verraten, um dein Thema, Fotografie. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Das ist auch jetzt nichts, boah, wo ich sagen würde, da hat er jetzt stundenlang dran gefeilt. Nein, aber du kannst natürlich danach auch einen kleinen Satz dazu sagen. Warum? Um dich vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen kennenzulernen. Nikon oder Canon?
Canon.
Analog oder digital?
Oh, die ist fies. Digital.
Farbe oder schwarz-weiß?
Schwarz-weiß.
Landschaft oder Street?
Street.
Ostsee oder Hinterland?
Ostsee.
Radfahren oder Laufen?
Ach, du machst einem echt nicht leicht. Laufen.
Barfuß oder Sneaker?
Barfuß.
Hund oder Katze?
Hund.
Nicht die Katze?
Es tut mir leid, Katzen. Es tut mir leid.
Rostock oder Ruhrpott?
Oh, da muss ich jetzt...
Jetzt bist du gespalten, ne?
Ja, gespaltene Persönlichkeit. Ja. Das ist beides. Also ich kann das... Also, naja, Rostock ist der Ruhrpott Mecklenburg-Vorpommerns. So.
Sehr gut. Das hast du schön umschrieben. Da warst du schön drumherum gewendet. Ja. Sehr gut. Und die letzte schon, da haben wir schon 10 rum. Stadthaus oder Bauernhof?
Bauernhof.
Also auch eher Landjunge, auch gern, dass du draußen in der Natur bist.
Genau, 100%. Ja. Also ja, ich mag die Stadt, ich mag das Städtische. Ich wohne auch tatsächlich in Rostock mitten in der Stadt und mag das sehr gerne. Aber die Natur gibt mir doch viel, 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 viel Energie. Und das, um mich drumherum zu haben, das wäre dann doch noch mehr Highlight als Stadthaus.
Und ich glaube, und da wiederhole ich mich auch gern, wenn ich ein bisschen was Privates von mir hier immer preisgebe, ich bin gern mit meiner Familie im Landkreis, wir wohnen ja nun im Landkreis Rostock, also außerhalb der Stadt, wir sind auch gern in der Stadt, also nicht um das zu verwechseln, unterwegs in der Natur, im Wald, am Wasser, auf Wiesen, auf Feldern. Ist das bei euch auch so, wenn du mit den Kids irgendwie mal rausfahrt?
Ja. Ja, also absolut. Also wir Rostocker Heide ist quasi, kann man sagen, das zweite Wohnzimmer. Oder aber auch die innerstädtischen Erholungsgebiete, Barnsdorfer Wald. Oder wenn es einfach nur mal auf die Gelsdorfer Seite von der Warnow ist, dass man da irgendwie mal eine Runde spazieren geht, da ist man dann doch schon auch mehr in der Natur. Und das ist einfach schön. Auch wenn die Kröplinger Straße schön ist, auch da kann man wunderbar mal eine Stunde mit den Kindern rauf und runter und schauen, wie da was alles Neues gibt, was vielleicht auch schon wieder weg ist und Zeit verbringen. Und das, auch das ist schön. Aber ja,
du bist auch wie ich, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, zugezogener Rostocker, kommst ursprünglich aus dem Ruhrpott, deswegen kam eben die Frage mit dem Ruhrpott, Logo, hast du gut beantwortet. Rostock für dich einfach auch eine lebenswerte Stadt mit der, wie ich immer sage, idealen Größe einfach, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wie empfindest du das?
Ja, genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe da riesengroße Städte. Also im Verhältnis zu Rostock sind es natürlich Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, alles an sich schon mal viel, viel größere Städte als Rostock. Und die sind dann auch noch alle sehr geballt aufeinander. Also das ist schon
groß. Du fällst von einer Großstadt in die nächste quasi fließend rein. Du merkst gar nicht den Übergang teilweise, oder?
Ja, tatsächlich. Ja. Also wenn da nicht noch zwischendurch mal ein Ortsschild steht, sie verlassen Essen und betreten Bochum, dann wird man es nicht mitbekommen, genau. Aber witzigerweise, kurze Geschichte am Rande, in meinem Geburtsort Datteln, da gibt es eine Straße, da ist die eine Straßenseite Datteln und die andere Straßenseite ist Waltrop. Also wenn man über die Mittellinie läuft, dann ist man immer in einer anderen Stadt.
Ja.
Genau, und Rostock ist definitiv eine lebenswerte Stadt. Als ich hierher gezogen bin, 2019, habe ich genau das auch neben meiner Frau als einen der Gründe dafür gesehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich im Vorland von Leer im Ostfriesland gelebt. Das war wirklich ein sehr, sehr kleiner Ort, irgendwie 3000 Einwohner, wo ich da gewohnt habe. Also Leer ist größer, aber der Ort, wo ich gewohnt habe, ist so 3000 Einwohner, sehr ländlich. Da bin ich morgens von den Kühen quasi geweckt worden. Das war sehr erholsam, aber das war es auch. Genau, und wie ich vorhin sagte, also Rostock ist tatsächlich so das Ruhrgebiet von Mecklenburg-Vorpommern. Man hat hier... wenn man möchte, man hat ein Kraftwerk. Ja, das, wenn ich in meinem Geburtsort aus dem Fenster schaute, das habe ich dann das Kraftwerk Datteln 4 gesehen. So, und das war jetzt nicht, dass man sagt, ach, das hier kann man auch schön wach werden. Aber das ist halt, man hat hier wirklich alles das, was man braucht. Man hat Kultur, man hat Naherholung. Wenn man mal einen Fuß aus Rostock raussetzt, hat man ja wirklich weite Natur. Mhm. Wirklich unfassbar schöne Natur auch. Und aber in der Innenstadt halt auch, wie gesagt, das ganze Leben. Einkaufen, das ist natürlich das tagtägliche Leben, aber halt auch Kinos, Theater, der Hafen. Mhm. Es passiert unfassbar viel in Rostock und die Ostsee. Also die hat man halt auch noch.
Ne? Die darf man nicht vergessen.
Genau.
Ne? Also. Und bei allen schönen, weichen Standortfaktoren, die extrem wichtig sind und auch immer wichtiger werden, ist das ein Punkt, wo du sagst jetzt auch beruflich, gut, du bist jetzt relativ flexibel, aber ihr würdet schon gern hier bleiben, wahrscheinlich auch wegen deiner Frau und der Familie. Oder gibt es schon einen Punkt, wo man sagt, okay, man würde auch nochmal zurückgehen? Aus welchen beruflichen Gründen vielleicht? Oder also hast du noch ein Herz am Ruhrpott, am Pott?
Ja, natürlich habe ich ein Herz am Ruhrpott. Das, ich bin da ja nicht nur geboren und dann weggezogen, sondern ich habe da über 30 Jahre gelebt. So. Und natürlich bleibt das immer auch ein Teil von einem. Das bleibt nicht aus. Manchmal verfalle ich auch noch in die Sprache des Ruhrgebiets. Man möge es mir verzeihen, wenn das jetzt heute hier passiert. Aber genau, also natürlich bleibt das ein Teil von mir zurück. Glaube ich nicht, dass ich zurück möchte, weil ich halt einfach ganz gerne auch neue Dinge entdecke. Und da würde ich eher sagen, also im Moment habe ich jetzt nicht das Bestreben, hier aus Rostock wegzugehen, weil es einfach, die Kinder sind da, meine Frau ist da, die Leute, die Stadt, es ist einfach alles im Moment total super. Und also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel irgendwie Richtung nach Skandinavien oder so, also ganz mal ins Ausland dann auch zu gehen. Das wäre, glaube ich, eher ein Schritt, den ich gehen würde, als zurück.
Seid ihr auch so eine Schweden-Fans oder Norwegen-Fans oder nee?
Ja, doch schon.
Auch mal Urlaub da machen und genau.
Genau, ja, das sind so die Klassiker, wie man ja damit in Berührung kommt, aber irgendwie, meine Frau ist da schon sehr, sehr verbunden mit früher sehr viel. Also sie war auf dem Schiff zum Beispiel, hat da sehr viel dann auf dem Schiff in Skandinavien, überall in Skandinavien gearbeitet.
Und das war die Verbindung so ein bisschen, ne?
Genau, und so kam das.
Dann lass uns ein bisschen über, jetzt haben wir schön uns warm gequatscht, muss ich so sagen, um dich auch ein bisschen und deine Herkunft kennenzulernen, zu deinem Business. Es ist ja nicht nur Business, es ist Leidenschaft, würde ich jetzt mal so salopp behaupten. Kommen mit meiner Einstiegsfrage, wen oder was hast du als letztes fotografiert? Spontan.
Ganz als letztes, muss ich kurz nachdenken, weil heute habe ich noch nicht fotografiert, aber gestern war ich mit meinen Kindern auf einem, vom Kindergarten so ein Picknick, nach einem Zoobesuch. Und da meine Frau nicht dabei sein konnte, habe ich für sie dann ein paar Fotos von den Kindern gemacht. Das waren tatsächlich die letzten Fotos, die ich gemacht habe. Und da muss ich sagen, ja, ich zähle auch ein Handyfoto zu Fotografie. Das geht wohl. Ja. Und die letzten Fotos, die ich geplant und dann durchgeführt habe, das waren tatsächlich Selbstporträts von mir selber. Genau, das war nämlich gestern Morgen. Aha. Da habe ich für ein Projekt... es ist halt auch so, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ist es immer was anderes, ob man auf der einen Seite oder auf der anderen Seite der Kamera ist. Und gerade wenn man dann was Spezielleres macht, wo man nicht weiß, wie fühlt derjenige sich jetzt eigentlich gerade, ist es nicht verkehrt, das dann auch einfach mal selbst gemacht zu haben. Zu sagen, okay, wie sieht das aus? Wie fühlt man sich, wenn man da jetzt in dieser Situation sitzt? Ein schwarzes Tuch über dem Kopf und es ist relativ dunkel. Man schaut quasi nur in eine Kamera. Das möchte ich dann schon auch ganz gerne, einfach dieses Gefühl. Es ist nicht dasselbe, aber ich möchte es irgendwo dann auch mal ein bisschen selbst erlebt haben.
Also bei mir war gerade so ein bisschen Kopfkino, weil ich das mal diese Aufgabe im Studium mal gestellt bekommen habe im Rahmen irgendeines Fotografie-Seminars, Selbstporträts von einem anzufertigen. Und ich kann mich daran noch sehr gut erinnern, weil da ziemlich schräge Fotos bei rausgekommen sind, wie wahrscheinlich bei allen dann bei der Aufgabe oder bei vielen. Aber ich frage, wie das war im Sinne von, ist ja dann komisch, wenn man sich mal selbst porträtiert, selbst fotografiert und dann eben auch als Profi. Ist das nochmal eine andere Erfahrung, eine besondere? Weil man erfährt ja auch was über sich, ne?
Genau. Ja, also das fängt bei dem an, wo ich meinen Modellen auch immer sage, du brauchst dich jetzt nicht irgendwie, das ist nur ein Fotoapparat, mach dir keine Sorgen, es tut nicht weh. Ja, also es fühlt sich insofern komisch an, als dass man natürlich, wenn jetzt jemand vor einem steht und ich sage, wir machen Fotos, wir haben uns unterhalten, man ist warm geworden miteinander, so wie wir ja auch vorhin warm geworden sind. Man hat trotzdem immer dieses, wie schaue ich jetzt gerade? Wie komme ich rüber? Ist mein Kopf gerade? Ist er schief? Wie geht es mir? Also man macht sich sehr viele Gedanken über, wie wirke ich nach außen, auch wenn in dem Fall ich selber oder jemand anders einem sagt, es ist alles gut, du wirkst so, wie du bist, völlig natürlich und es ist alles gut. Man macht sich trotzdem immer diese Gedanken.
Aber das hat auch was mit Eigenwahrnehmung dann zu tun.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist insofern auch für mich ganz, als Fotograf dann wieder auf der anderen Seite, ganz wichtig eigentlich, auch immer wieder festzustellen, man kann es nicht ablegen. Also auch wenn ich meinen Modellen sage, sei einfach ganz natürlich. In dem Moment ist man nicht ganz natürlich und man ist dann nicht völlig losgelöst am Strand oder auf der grünen Wiese beim Picknick oder auf der Couch und liest ein Buch. Man ist nicht natürlich, sondern man hat wirklich dieses, okay, da ist noch jemand. Das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn man sich Besuch einlädt. Dann ist man zu Hause, man kennt denjenigen schon seit 20 Jahren, aber man ist nicht genauso, wie als wenn man alleine ist.
Richtig, das genau.
Ist genau dieses...
Genauso ist es. Und diese Fotos, wird man die auch von dir irgendwo sehen oder bleiben die unter Verschluss sozusagen? War es nur für dich jetzt?
Nein, die wird man tatsächlich sehen. Allerdings kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil das ein Projekt ist, was noch im Werden ist.
Dann lass uns so ein bisschen mal eine kleine Zeitreise machen, so zu den Anfängen, nicht zu den Anfängen der Fotografie, sondern zu deinen Anfängen. Es ist immer so der Klassiker, wo ich mich versuche, so ein bisschen dann vielleicht meinen Gästinnen so zu nähern. Ich habe irgendwo gelesen dann bei LinkedIn so, das ist schon ziemlich lange. Also es ist auch was vielleicht auch schon in deiner Jugend der Fall war. Hast du schon ziemlich früh angefangen, für Fotografie zu interessieren?
Ja, also tatsächlich das erste Mal, dass ich bewusst fotografiert habe, das war so ein Schulausflug. Wir waren irgendwie eine Woche in so einem Schullandheim und haben da als Schüler einfach dann Zeit verbracht. Und da habe ich mir dafür eine Kamera gekauft. Und auch das war, vorhin, du hattest ja gefragt, Farbe oder Schwarz-Weiß. Da habe ich auch ganz bewusst Schwarz-Weiß-Filme gekauft. Mhm. Und habe dann dort natürlich, wie das dann so als Elfjähriger, ich glaube, ich war elf Jahre alt, dann ist man fotografiert irgendwie alles, völlig sinnlos. Aber genau das ist ja das, was es ausmacht. Und da habe ich angefangen zu fotografieren. Natürlich Landschaft und meine Mitschüler und Mitschülerinnen und halt alles, was mir so vor die Linse gekommen ist, und habe festgestellt, dass das schon sehr viel Spaß macht, da einfach auch dieses Gestalterische zu haben, dieses zu gucken, was, wie gestalte ich das Bild? Also was fotografiere ich jetzt gerade überhaupt? Ja. Ist es ein Mensch oder ist es ein Berg oder ein Baum oder ein Haus?
Ja.
Ich kann mich noch an ein Bild erinnern, das war das Ortseingangsschild von dem Ort, wo wir damals gewesen sind. Und,
verrückt,
dass du das noch weißt. So, tatsächlich.
Ja.
Genau. Ja, das fand ich damals sehr spannend und danach hört es eigentlich gar nicht auf.
Ja, und vor allen Dingen damals noch, ja, nicht nur vermutlich, sondern bestimmt auch analog.
Genau.
Da war noch nichts mit digital oder das ging dann langsam erst in den folgenden Jahren los. Da ist doch dieses Spannende, du hast erstmal nur eine begrenzte Anzahl an, da kann ich mich auch noch dran erinnern, jetzt wo wir darüber sprechen. Ich dann war hier mit diesen Wegwerfkameras dann schon unterwegs. Ne? Du hast einfach nur eine begrenzte Anzahl an Bildern und dann kommt die Spannung bei der, nach der Entwicklung des Films. Also hat man dann vielleicht irgendein Discounter oder irgendwo dann damals schon machen lassen oder dann vielleicht auch im Fotogeschäft. Und dann machst du diesen Umschlag auf, wo mal diese Fotos drin sind und dann guckst du durch und dann ist vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht ein Drittel was geworden. War das auch so, dass so eine Überraschung dann war? Einfach dieser Überraschungseffekt.
Ja.
Das ist doch der größte damalige Vorteil, aus heutiger Sicht Vorteil gegenüber der Digitalfotografie. Die ist ja heute flüchtig, kannst du so voll angucken, gleich wieder löschen, schlecht geworden, gleich wieder das nächste.
So. Ja, ja. Also tatsächlich lösche ich kein Foto. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen Nerd. Es wird kein Foto gelöscht.
Krass, okay. Ja,
ja. Es ist allerdings auch dadurch, dass man natürlich irgendwie eine 128 GB Speicherkarte in der Kamera hat und die macht man erstmal voll.
Ja.
Also von daher ist nicht die Notwendigkeit da, etwas zu löschen. Und ja, ich kann es nicht. Selbst wenn es ein irgendwie, ups, ich habe jetzt gerade auf den Auslöser gedrückt und es ist irgendwie nur der Fußboden drauf. Ich kann es nicht.
Ja.
Aber ja, siehst aber das du
diesen, und diesen Unterschied?
Genau, ja, genau, also das ist auf jeden Fall. Früher war es halt so, wenn du deinen 24-Bilder-Film, oh, man hatte mal 36 Bilder auf einem Film. Das war eine Investition, muss man sagen. Aber dann hatte man direkt auf einmal 36 Mal die Möglichkeit, ein Bild zu machen. Man hat sich aber wirklich vorher, oder ich habe mir immer vorher überlegt, was fotografiere ich? Man ist öfter vielleicht auch um das Objekt, um das Modell, um denjenigen rumgegangen, hat nochmal überlegt, ist es jetzt der richtige Moment oder doch nicht? Anstatt, dass man wie heute, muss ich gleich aber vielleicht auch noch ein Wort zu sagen, einfach auf den Auslöser drückt und dann macht er eine Serienaufnahme, 10, 20 Bilder am Stück. Und
ja.
Man sucht dann hinterher, wie du gerade sagtest, so wie beim Swipen bei Tinder.
Genau, ja.
Das passt nicht, passt. Also,
ja.
Das ist auf jeden Fall so ein bisschen Fluch auch der Digitalfotografie. Sie hat ganz, ganz viele andere Vorteile, weswegen ich auch Digitalfotografie tatsächlich lieber mag als analog.
Mhm.
Aus nostalgischen Gründen, ich habe auch noch eine Analogkamera und ganz ab und zu kaufe ich mir dann auch mal einen Film, lege den ein und dann ist es halt genauso auch wieder wie 1992.
Ja, aber es ist heutzutage ein Abenteuer, so einen Film zu kaufen. Ne? Also das ist ja auch super teuer geworden, ne? Analoge Filme. So. Ja.
Aber ich habe damals die Bilder selbst entwickelt.
Ah.
Ich habe mit meinem damalig besten Kumpel in der Schule, haben wir uns ein kleines Fotolabor hinten in der Werkstatt von seinem Vater, haben wir uns dann so eine Dunkelkammer eingerichtet und haben dann da die Bilder selbst entwickelt. Also von daher war dann die Überraschung beim Öffnen des Kuverts nicht ganz so groß.
Es war dann eine andere Überraschung dann im Bad, ne?
Ja.
Wo man das dann so schwenkt und langsam das Bild zum Vorschein
kommt. Genau, das war der Moment, wo man sich gedacht hat, wow. Also jetzt wird es halt ein Bild. Vorher war es, natürlich, man hat es gesehen, man hat auf den Auslöser gedrückt und dann war es auf dem Film. Aber dass man es dann in DIN A4 Größe zum Beispiel vor sich hat, dieser Moment, wo dieses Bild auf dem Papier erscheint, das war schon sehr cool.
Wenn ich höre, dass ihr sogar eine Dunkelkammer eingerichtet habt, war es dann schon ein etwas, was heißt ernst zu nehmen, aber ein größeres Hobby dann von euch schon in den folgenden Jahren?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, also es war auf jeden Fall mehr als nur Spaß an der Freude.
Ja.
Sondern wir hatten da schon, also wir, weil wie gesagt, mein Kumpel Jens, wir hatten damals eigentlich zu jeder Situation hatten wir immer unsere Kameras dann mit und haben alles Mögliche fotografiert, bis es die anderen schon genervt hat. Aber es war schon mehr, wobei, also ich zumindest damals nicht die Ambition hatte und er auch nicht, zu sagen, ich werde Fotograf, das ist mein Lebenstraum. Also es war damals Hobby, aber schon ein ernstzunehmendes.
Genau, ambitioniertes oder wie auch immer man das so sagen soll. Ja, aber krass, cool, weil das sind dann meistens Dinge, die dann, und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, und so war das bei mir ja auch, ne? Also ich habe in der 6. Klasse, und jetzt kann ich ja wieder ein bisschen hier rumprahlen, Gedichte geschrieben. Ich meine, wer kommt als mit 12 auf die Idee oder mit 11 Jahren irgendwie Gedichte zu schreiben und an Gedichtwettbewerben sogar, das war aber eben dann das Engagement der Lehrerin, die mich dann eben mitgenommen hat, teilzunehmen oder kleine Geschichten, die ich schon geschrieben habe. Und dann war eine lange, lange, lange Pause drin, und das mit dem Journalismus kam dann mit 19, 20 langsam wieder, also als wenn das irgendwie abgespeichert war. Und ich glaube, bei dir wird das dann vielleicht auch ähnlich gewesen sein, wenn dann auch viel später mit der Fotografie. Du hast die ja zwar nie aus den Augen verloren, aber beruflich bist du ja dann doch irgendwie einen anderen Weg gegangen. Also ich habe mir aufgeschrieben, technischer Zeichner, Ausbildung als technischer Zeichner hast gemacht, was dann in der Kundenbetreuung einer Metallbaufirma und später im Consulting eines Softwareunternehmens tätig. Vielleicht kannst du uns da einfach mal abholen, so beruflich. Ja, sind schon unterschiedliche Dinge, aber trotzdem hast du auch irgendwie mit Menschen immer zu tun gehabt, ne?
Genau, also wenn man das so, also auch wenn ich das jetzt gerade so höre, denke ich mir, das hat ja auch nichts mit Fotografie zu tun. Im zweiten Moment denke ich mir aber eigentlich genau doch mit dem, was ich tue, weil ich habe damals eine Ausbildung zum technischen Zeichner angefangen, weil ich mein Mathematikstudium abgebrochen habe. Also diesen Schritt davor, den erzähle ich dann auch immer noch ganz gerne. Mich hat das Thema Zahlen, Daten, Fakten schon tatsächlich immer sehr interessiert. Deswegen habe ich angefangen, Mathematik zu studieren. Diese Welt der Mathematik, der Zahlen, des Berechenbaren und Unberechenbaren, das hat mich sehr interessiert. Und irgendwie bin ich so ein bisschen von diesem künstlerischen Weg weggekommen, weiß ich gar nicht warum. Mhm. Und bin da so hängen geblieben. Das hat sich dann aus diversen Gründen einfach nicht ergeben, dass ich das dann weitergemacht habe und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich?
Ja.
Und habe dann aus einem spontanen Beschluss raus diese Ausbildung angefangen. Und am Ende des Tages muss ich sagen, also Stand heute, hat es immer mit dem zu tun, was ich heute mache, nämlich mit dem bildlichen Darstellen von was andere brauchen. So, wenn man es mal wirklich auf ein ganz abstraktes runterbricht. Eine technische Zeichnung ist keine Fotografie und erst recht kein Porträt. Aber es ist halt eine bildliche Darstellung von etwas. Ich vermittlere anderen Menschen, in dem Fall, wie sie ein Fenster bauen sollen oder wie es dann am Ende in dem Gebäude aussehen wird. Ein Architekt wird sich niemals als technischer Zeichner bezeichnen, sondern eigentlich auch mehr als jemand, der anderen vermittelt, was für ein Gefühl dabei entsteht, wenn ich mir ein Gebäude anschaue. So, und ist das ein Sicherheitsgefühl oder ist das ein 100-Wasser-Haus? Das hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern eher mit fließenden Linien. Und all das kann man natürlich dann am Ende jemandem vermitteln. Und das mache ich ja eigentlich heute noch. Also das Vermitteln von Werten und dem Menschen hinter einer Marke oder hinter einem Unternehmen, das, wofür dieser jemand steht, das ist ja das, was ich heute vermittle. Also ich male letzten Endes genauso, wie ich damals ein bisschen verächtlich gesagt habe, ich gehe wieder malen. Ja. Wenn ich dann was gezeichnet habe, dann male ich heute genauso mit Fotografie, mit den Menschen, mit den oder auch Gebäuden oder auch Objekten, die ich fotografiere, ist es immer etwas, man vermittelt etwas. Und das blieb über meine gesamte berufliche Zeit immer da. Sei es jetzt als technischer Zeichner, in der Kundenbetreuung habe ich letzten Endes auch Menschen gezeigt. Ich erinnere mich noch an eine Tür, die ich mal verkauft habe. Sie sollte eine ganz spezielle Glasfüllung haben. Und da war es den Leuten sehr wichtig, dass sie quasi dieses Optische, was sie haben wollten, dass sie es schon auch fühlen können, wenn sie dies nur auf der Zeichnung sehen. Und das war immer mein Bestreben, die Leute glücklich zu machen und zu sagen, schau mal, so wird es hinterher aussehen und fühlst du das so? Yeah. Würde ich jetzt heute sagen, habe ich damals nicht gesagt, aber das war immer irgendwie so mein Bestreben.
Genau. Also auch dieser, da kommen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf diesen Bereich Kundenkontakt, Kunden zu verstehen, also deren Ziel? Also was wollen die haben eigentlich? Ne? Also wie ist der Wunsch? Wie sind ihre Wünsche? Ist ja, da kommen wir ja auch wieder in diesen künstlerischen Bereich. Aber auch dieses Verkaufen letztendlich, weil du hast ja oft auch mit Verkauf zu tun gehabt, ne? Also dann letztendlich. Oder ja. Vertrieb oder
ja, was dann in den Markt. Ja. Also niemand kann nicht verkaufen.
Naja, also da muss ich will dir nicht widersprechen, aber gerade weil ich halt in meinem Leben diesen Journalistenberuf gewählt habe und keinen Vertriebsberuf, fällt mir das bis heute schwer. Ich kann es oder ich habe mir hoffentlich in den letzten Jahren diese Skills so ein bisschen draufgebracht, aber es ist eben nicht meine Stärke. Ja, wie meinst du das?
Wie meinst du das? Jeder verkauft immer. Also gerade als Fotograf sehe ich das halt, wenn ich Menschen vor der Kamera habe. Man ist immer, man wirkt immer, sagte ich ja vorhin auch, als ich mich selbst fotografiert habe. Man wirkt immer, ob es jetzt aufmerksam ist oder ob es zurückhaltend ist, schüchtern oder sehr energisch. Es ist immer etwas, wie man wirkt nach außen. Und deswegen, also gerade natürlich Selbstständige oder Unternehmer perfektionieren das für sich, weil sie halt immer verkaufen. Auch in einem nebenbei geführten Smalltalk-Gespräch verkaufen sie. Die einen machen das bewusst und andere machen es halt eher unbewusst, sind so, wie sie sind. Aber man verkauft immer und das geht letzten Endes auch jedem so. Wenn ich als Privatmensch, sagen wir mal, an der Brötchentheke sage, ich brauche drei Brötchen und ein Brot, verkaufe ich ja letzten Endes mich auch als Kunden, der positiv wahrgenommen wird, der freundlich, und dann kriegt meine Tochter vielleicht noch den Berliner gratis. Oder ich bin eher, ich brauche jetzt drei Brötchen und ich will noch das Brot haben und was kostet das und wieso ist das schon wieder so teuer? Dann bekommt meine Tochter vielleicht nicht diesen Berliner, den sie die ganze Zeit so anschaut. Also man verkauft irgendwie immer, weil man immer wirkt, irgendwie. So meine ich das.
Ja, interessant.
Genau, das finde ich sehr spannend, gerade halt auch in der Fotografie, weil mein Bestreben ist es tatsächlich, Leute abzuholen, zu sagen, okay, was ist eigentlich dein Bestreben als Unternehmerin, als Unternehmer? Mhm. Was möchtest du? Welche Kunden möchtest du erreichen? Warum möchtest du die erreichen? Was ist das Dahinterliegende? Wer bist du eigentlich und mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wer sind deine Wunschkunden? Weil die schauen sich das Bild an und denken, passt, passt nicht.
Ja, so. Absolut.
Und das halt in einem Bild quasi oder in mehreren Bildern, aber halt im Bild zu vermitteln, zu sagen, okay, das ist etwas, wie du auf deine Zielgruppe wirkst, wie du so rüberkommst, wie du bist, aber wie du auch angenommen wirst auf der anderen Seite. Das quasi zusammenzubringen, das ist das, was mich da sehr fasziniert.
Sehr, sehr spannend. Vielleicht wollen wir es mal ein bisschen plastisch machen. Fällt mir gerade so spontan ein, wenn ich jetzt zu dir kommen würde. Ich bin Podcast-Unternehmer, berate klein- und mittelständische Unternehmen. Also ich bin ja schon in einem, würde ich sagen, seriösen B2B-Bereich unterwegs. Wie würde der Prozess aussehen? Würden wir erstmal sprechen oder wie würdest du das machen? Wahrscheinlich würdest du mich versuchen, auch erstmal kennenzulernen, ne?
Ganz genau.
Ja.
Genau, also das ist mir ganz wichtig, dass ich den Menschen kennenlerne. Ansonsten bleibt es oberflächlich und das sieht man am Ende dann auch in den Bildern. Das wäre austauschbar generisch. Also dann könntest du auch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in irgendein Fotostudio gehen, dich vor eine graue Wand stellen und sagen, mach mal ein Bild von mir. Dann bist du das auf dem Bild, es bildet dich ab, aber es bist nicht du. Und deswegen, ich würde dich kennenlernen, wir würden uns erstmal relativ locker unterhalten und schauen, da kriege ich dann ja auch schon mit, wer bist du, wie tickst du, bist du kommunikativ oder eher zurückhaltend, so das zu erspüren, mit welchem Menschen ich mich dann, ja, welchem Menschen ich gegenüber sitze, das ist ganz allererster Schritt. Und danach unterhalte ich mich sehr intensiv gerade über das, was das Unternehmen ausmacht, was dich als Unternehmer ausmacht. Das sind relativ intensive Gespräche, die ich dann führe. Die sind auch nicht in 5 Minuten gegessen, sondern dauern meist eine Stunde, anderthalb oder kann auch mal länger dauern. Das ist durchaus schon mit Inhalt auch, weil ich auch zuhöre und den Raum gebe. Und da stelle ich dann Fragen, die ja, manchmal vielleicht auch überraschen. Sowas wie zum Beispiel, wenn dein Unternehmen eine Person wäre, was wäre das für eine Person? Ja, und ich hatte mich mal mit einer Unternehmerin unterhalten. Sie hatte dann natürlich erstmal überlegen müssen und sagte, ja, also wenn ich das jetzt so auf eine Person runterbreche, dann wäre es so die große Schwester, zu der man so ein bisschen aufschaut, zu der man aber auch ja, eine persönliche Beziehung hat, und hat quasi in diesem Gespräch ihr Unternehmen ja so personifiziert, dass sie eine ganz andere Bindung auf einmal zu ihrem Unternehmen hatte, wo sie vorher sagte, naja, das letzten Endes muss meine Rechnung bezahlen, und also sehr sachlich und sehr distanziert, hatte sie auf einmal zu ihrem Unternehmen eine sehr persönliche Bindung. Und das macht was mit meinen KundInnen, das macht aber auch etwas mit der Bildsprache, die wir hinterher entwickeln. Also wie möchtest du eigentlich wahrgenommen werden, wenn jemand in dein Geschäft kommt oder zu dir als Unternehmer kommt? Wie möchtest du wahrgenommen werden, als zum Beispiel als kleine Schwester oder als Hau drauf? Oder wie möchtest du wahrgenommen werden? Welche Leute möchtest du auch anziehen? Mhm. So, und das wird halt in einem, ja, in einem Gespräch vorher versuche ich, das rauszukristallisieren.
Mhm. Genau. Und danach geht man vielleicht auch in den Bereich, weil das ging mir jetzt eben auch so durch den Kopf, welche Location man wählt. Geht man Indoor, geht man an die Ostsee, ist es dann eher auch tatsächlich so, hängt natürlich auch vom Business ab, ne? Wenn man jetzt vielleicht, keine Ahnung, Heilpraktikerin ist, dann geht man wahrscheinlich ans Meer, an den Strand oder in den Wald, also irgendwas Naturbelassenes, sag ich mal. Wenn man vielleicht Softwareprogrammierer ist, dann ist es vielleicht auch tatsächlich eher ein Indoor-Shooting. Dann schaut man da auch, ne? Also was einfach passt dann. Und genau. Vor allen Dingen auch, wo sich derjenige dann wohlfühlt.
Absolut.
Ja.
Es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess lese ich den Menschen so, wie er mir auch entgegentritt, wie er auch gesehen werden möchte. Und dazu gehört natürlich, zu diesem gesamten Bild gehört auch die Location, gehört auch ein Stück weit welche Kleidung passt dann in dem Moment? Ist es eher der private Look mit Polohemd und vielleicht noch eine Weste drüber? Oder ist es eher ein Anzug mit Krawatte? Wie tritt derjenige seinen Kunden gegenüber auf? Wie möchte er gesehen werden? Das heißt nicht immer Jogginghose und ein Hoodie, sondern so, wie es halt zu dem Business passt, wie es zu dem Menschen passt. Und die Location gehört da auch mit zu. Ich hatte witzigerweise tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit einen Softwareprogrammierer, den ich fotografiert habe. Ja. Und da ist es immer ein Zusammenspiel zwischen, was machst du, wer sind deine Kunden, für wen machst du das, warum machst du das, wo kommst du her, was möchtest du transportieren? Und für ihn haben wir dann hinterher festgestellt, okay, wir suchen uns Orte mit Glasfassaden, die Struktur zeigen, die aber auch Transparenz zeigen, wo Metall dabei ist, wo Beton dabei ist, für Verlässlichkeit, für Halt, für Sicherheit. Ich fotografiere nicht von unten, nicht von oben, sondern genau auf Augenhöhe, damit du einen geraden Blick hast, nicht herabschaust oder aufschaust, sondern damit du wirklich auf Augenhöhe wahrgenommen wirst. Und das sind so kleine Feinheiten, die man dann letzten Endes irgendwo mit einbaut.
Jetzt sind wir mittendrin schon in dem Thema, aber ich habe dich schon voll mit reingeführt oder reingezogen in das Thema Fotografie, wie du vorgehst. Jeder Fotograf hat natürlich auch seinen eigenen Stil und bestimmte Techniken. Mir fällt jetzt sehr stark bei dir auf, dass es eben wirklich dieses Vorgespräch sehr lange ist, sehr ausführlich, den Menschen dahinter kennenlernen, ehe man überhaupt ins eigentliche Shooting reingeht. Dann habe ich bei dir gefunden, dass es bei den Shootings auch das sogenannte Moodboard eine Rolle spielt. Ist das auch was so Richtung Persönlichkeit, dass man da das drüber hinaus rausfinden will, wie jemand tickt?
Ja, also das Moodboard, vom englischen Begriff Mood, also Stimmung, und nicht das deutsche Wort Mut, wobei das auch manchmal dazugehört. Genau, es geht letzten Endes immer darum, ich möchte die Leute mitnehmen. Ich möchte nicht nur verstehen, wer bist du, sondern letzten Endes auch reflektieren und spiegeln. Ich möchte einfach nicht hergehen und sagen, okay, ich weiß, was du möchtest, wir treffen uns dort an dem Ort, um die Uhrzeit, zieh bitte das und das an, nimm noch folgende Accessoires mit und dann machen wir Fotos und am Ende des Tages wirst du sehen, was dabei rauskommt. Sondern ich entwickle für jeden Kunden immer ein Moodboard, um zu zeigen, was habe ich vor zu fotografieren. Und dabei geht es mir nicht um konkret dieses Motiv werden wir aufnehmen, sondern ein Gefühl zu vermitteln. Ist es eher emotional? Ist es warm? Ist es kalt? Ich hatte eine Kundin, die hatte einen starken Bezug zum Wasser. Da haben wir recht viel auch mit Reflexionen gearbeitet, mit dynamischen Spiegelungen, wie es halt auch vom Wasser aufkommt. Und das habe ich halt in dem Moodboard auch gezeigt. Und dabei geht es mir dann auch darum zu gucken, fühlt derjenige sich damit auch wohl? Ist das etwas, wo er sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das fühlt sich gut an. Genau,
dafür. Du zeigst ihnen das in dem Moodboard und dann natürlich, dann merkst du eine Reaktion, zurückhaltend oder ja, auf jeden Fall, in diese Richtung gehen, wird es gehen, gehen wir gemeinsam diesen Weg.
Genau, genau. Also das ist auch fester Bestandteil meines Prozesses, dass ich im Vorfeld halt nach dem Gespräch dieses Moodboard entwickle und dazu gehören auch Locations, die ich dann schon mit auswähle, halt als Vorauswahl, wo ich denke, das passt ganz gut und das wird dann in einem, Gespräch, wir sprechen vorher sehr viel, schauen wir uns das zusammen an und sprechen drüber. Ja, also das ist etwas, was ich mir vorstellen kann. Wofür steht dieses Accessoire? Wofür steht diese Symbolik? Puzzleteile zum Beispiel? Oder ist es eher Gras? Sind es Bäume? Ist es ein Büroraum? Genau, das sind alles Sachen, wo man dann schon feststellt, okay, in diese Richtung können wir gehen. Oder auch in diese Richtung gehen wir nicht. Also es ist durchaus völlig legitim, dann in diesem Gespräch zu sagen, das mag ich so gar nicht. Ja. Das gefällt mir nicht oder also rein optisch oder so kann ich mich nicht zeigen, das möchte ich nicht. Und ich möchte halt nicht, dass sich Leute dann unwohl fühlen und ich sie in etwas reinzwinge, wo sie einfach sagen, das bin ich, das will ich nicht. Und das führt dann nicht dazu, dass es am Ende gut wird, sondern eher zum Gegenteil.
Stichwort Wohlfühlfaktor. Mich würde jetzt, wenn wir uns jetzt dem immer weiter nähern, dann ist vielleicht der Tag des Shootings. Will einfach noch mal so ein bisschen rausfinden, wie arbeitest du? Sicherlich sollen sich die Kundinnen wohlfühlen und sich möglichst öffnen. Wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber dieses Thema gesprochen und dann vielleicht auch noch dazu die Frage, ob du sehr reduziert arbeitest, ob du sehr viel Technik auffährst. Auch da gibt's ja völlig unterschiedliche Typen.
Ja, also ich arbeite schon recht reduziert, weil das andere auch sonst erschlägt. Also wenn man jetzt nicht gerade berufliches Model ist, dann erschlägt einen das schon, wenn man dann mit Lichttechnik ankommt und noch zur Lichttechnik gehören ja dann auch sowas wie Reflektoren, also einfach nicht etwas, was aktiv Licht produziert, sondern Tücher, Dunklungsvorhänge etc. Also wenn man all das jetzt auffahren würde und dann auch noch jemanden da hat, der sagt, ich will doch einfach nur ein Foto haben, bekommt man einfach nicht das, was man am Ende des Tages möchte, nämlich eine Abbildung dessen, was den Menschen ausmacht, sondern dann wird es ein sehr technisches Bild. Und so arbeite ich gerade nicht, sondern so, wie es passt. Also wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, das Shooting steht jetzt noch aus, wo es sehr technisch ist, wo derjenige auch sehr technisch und sehr, sagen wir mal, normativ arbeitet, wo das ein Teil seines Wesens ist, da passt das gerade sehr gut, dann zu sagen, okay, wir stellen noch Licht dazu, gibt mir mehr Möglichkeiten auch der Bildgestaltung, aber es passt halt auch. Derjenige wird sich damit auch wohlfühlen. Wohingegen jemand, der sehr emotional ist und sehr naturverbunden ist, eher ein Problem damit haben wird, wenn ich da drei Blitze und noch einen Hintergrund und ein paar Reflektoren aufstelle. Das wird demjenigen dann kein gutes Gefühl geben und das sieht man am Ende dann auch auf den Bildern. Also ich arbeite sehr reduziert.
Ist beantwortet dann natürlich noch diese, wie ich finde, total coole Frage, die ist mir irgendwie gestern eingefallen. Gibt es für dich oder was macht das perfekte Foto aus? Und daran gleich angeschlossen, gibt's das perfekte Foto überhaupt? Das ist natürlich vielleicht auch eine fast schon philosophische Frage. Da könnten wir vielleicht, wenn wir Zeit hätten, noch 3 Stunden drüber sprechen. Ja, wie siehst du das?
Das ist eine spannende Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, das perfekte Foto, ja, das gibt es. Also ein perfektes Foto ist für mich eins, wo ich jetzt rein inhaltlich nachdenken kann, wo ich interpretieren kann, wo ich auch immer wieder neue Dinge entdecke. Es ist wie bei einem Pink Floyd Album, was man sich zum 80. Mal anhört und denkt, das habe ich noch nie gehört. So, also das perfekte Foto ist für mich eins, was man nicht beiläufig sich anschaut und sagt, oh ja, schönes Foto, sondern wo man hängen bleibt. Auf Social Media würde man sagen, so ein Scrollstopper, wo man sagt, okay, das ist spannend. Das muss nicht poppen, Das muss nicht explosiv sein, aber es kann auch ein wahnsinnig reduziertes Bild zum Beispiel sein, wo man aber einfach hängen bleibt und sagt, das gucke ich mir jetzt mal an. Was ist das? Wer ist das? Wo ist das? Das kenne ich. Das ist für mich das perfekte Bild, aber das ist für mich das perfekte Bild. Und ich denke, so hat jeder ein für sich perfektes Bild. Ob man jemals genau dieses Bild auch sehen oder in meinem Fall aufnehmen wird, das ist mein Antrieb.
Super Erklärung. Ich frage mich jetzt auch immer, natürlich gibt es so eine Empfehlung ab, logischerweise für den Kunden. Aber da gibt es dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Reaktionen. Also, dass du ein Foto perfekt findest und ein Kunde sagt, nee, wir nehmen das andere, wo du sagst, nee, da ist vielleicht nicht diese Tiefe da. Aber letztendlich an der Stelle muss ich dann auch wieder sagen, der Kunde entscheidet, oder? An der Stelle jetzt.
Ja, also der Kunde entscheidet, das ist völlig richtig. In diesem Prozess ist es ja so, ich mache ja nicht nur 3 Fotos, ich drücke ja nicht nur, weil ich digital fotografiere und nicht auf analogen Bildern, analogen Filmen aufnehme. Ich habe ja eine Auswahl an Bildern und die kuratiere ich ja im Vorfeld. Das heißt, nicht nur ist es überhaupt was geworden, was ja durchaus auch bei digitaler Technik mal passieren kann, dass der Fokus nicht richtig sitzt. Also man hat dann schon auch mal eine Auswahl von Bildern, wo man sagt, okay, ich als Urheber, als derjenige, der sagt, das ist für mich eine Auswahl, die kann ich dir auch zeigen, wo ich sage, daraus kannst du jetzt auswählen und dann übergebe ich das. Dann ist es völlig dem Kunden überlassen, dir überlassen, welches Bild möchtest du davon? Ja. Für mich sind die dann alle fein. Klar habe ich dann vielleicht auch mein Lieblingsbild, wo ich sage, das ist für mich genau das. Hatte ich tatsächlich auch öfter schon den Fall, dass ich für mich ein Bild aus einer Serie das ist für mich aus dieser Serie das perfekte Bild. Und die Kundin hat gesagt, das will ich nicht. Das tat weh.
Ja, okay. Aber muss man akzeptieren. Dann.
Genau, das muss man akzeptieren.
Das ist dann auch letztendlich wieder Business und nicht Kunst. Also genau.
Aber selbst in der Kunst müsste ich es akzeptieren. Wenn ich eine Ausstellung mache und hänge da meine perfekten Bilder hin und sage, das ist wirklich die Creme de la Creme der Bilder, dann dürfen da Leute stehen und sagen, finde ich blöd.
Ja, oder der Kurator sagt hier, nee, nimm mal doch das andere oder so. Also es ist einfach dann auch letztendlich alles wie im Leben dann auch Geschmackssache. Liebe Leute, jetzt haben wir wirklich einen Deep Dive so ein bisschen schon, finde ich, in die Fotografie gemacht. Ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich vorhin stellen wollte, noch ein bisschen vergessen, die aber ja durchaus spannend ist und sich wie ein roter Faden durch die Wellen rauschen, durch die Wellen bahnt. Oh Gott, heute bin ich aber metaphorisch unterwegs. Durch die Wellen rauschen Podcast bahnt und das ist das Thema, sich selbstständig zu machen, aus einer Festanstellung rauszugehen, zu sagen, nee, ich will in meinem Leben nochmal anders arbeiten auch, auf eine andere Art und Weise, meiner Leidenschaft vor allen Dingen dann auch vielleicht der hoffentlich wahren Leidenschaft wahrzunehmen. Wie war es bei dir? Jetzt kommt auch wieder die Frage, wiederhole ich mich, oh Gott, Prozess oder war es eine Ad-hoc-Entscheidung, dann auch als du hier in Rostock so richtig angekommen warst, dass du sagst, du willst nochmal was anderes machen?
Ja, also es war keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern es war schon ein Prozess. Ich bin 2019 nach Rostock gezogen im Dezember und ich glaube März 2020.
Da war ja was?
War da ja was, genau. Und das hat ja nicht nur mit mir was gemacht, sondern es hat ja mit der ganzen Welt was gemacht und es passierte einfach so unfassbar viel dann danach und dadurch, dass ich da immer mehr in eine Situation reinkam, wo ich mich auch selbst so ein bisschen hinterfragt habe. Witzigerweise war das auch ein Zeitpunkt, wo ich gerade 42 geworden bin, also so ein bisschen in der Mitte meines Lebens angekommen bin und Kurzarbeit und sehr viel zu Hause, was jetzt nicht schlecht ist, aber man hat halt sehr viel Zeit. Zu dem Zeitpunkt wurde dann auch unsere erste Tochter geboren. Lockdown, meine Frau hatte sich dann auch selbstständig gemacht, hat halt da sehr viel Zeit dann auch mit ihrem Business, was sie gegründet hat, verbracht. Ja, ich war zu Hause, war auch in einer, sagen wir mal, interessanten Situation, was meinen damaligen Arbeitgeber angeht, und habe sehr viel Zeit gehabt nachzudenken, was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich, das, was ich gelernt habe, das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre nicht mehr gemacht, 15 Jahre und das, was ich immer gemacht habe, war halt irgendwie mit Menschen arbeiten. Und ja, wie das dann so gewesen ist, sehr viel Zeit verbracht mit meiner Tochter, gerade quasi neu auf der Welt, sehr viel spazieren gegangen, mehr konnte man ja auch tatsächlich nicht machen. Und da habe ich dann angefangen, wieder meine Kamera mitzunehmen und zu fotografieren. Und ja, 1992, als ich so meine ersten Bilder dann selbst entwickelt habe, gab es noch kein Instagram. Schade. Aber das gab es 2020, 2021 und da habe ich halt angefangen, dann die Bilder hochzuladen, auch in WhatsApp-Status. Und so ergab sich das dann, dass immer mehr Leute gesagt haben, hey, ich finde das richtig cool, was du da machst. Es kamen auch Freunde, die dann sagten, kannst du mir für mich mal so eine Bilderserie machen? Ich brauche das für ein Rollenspiel. Das könnte ich ganz cool dann so als Hintergrundbilder verwenden. Andere kamen und sagten, du, ich würde ganz gerne mal ein neues Profilbild bei WhatsApp haben, kannst du dann nicht einfach mal ein Bild machen? So, und das kam halt irgendwie immer mehr und dadurch habe ich dann mit diesem ganzen Drumherum irgendwann gesagt, okay, ich glaube, das mache ich beruflich. In diese Richtung will ich mich mal entwickeln. Bislang immer nur Hobby, immer nur ambitioniertes Hobby, aber auch nie mit dem Gedanken gespielt, was heißt das denn, dann Fotograf zu sein. So, und das habe ich dann letzten Endes für mich beschlossen, das zu machen und habe dann mit allem, was dann dazugehört, auch da, ich bin da mehr so ein Prozessmensch, ich habe dann angefangen, mich einzulesen, was heißt es, ein Unternehmen zu gründen, Unternehmensberaterin gesucht, in der Fotografie Bubble so ein bisschen mich umgehört, auf was sollte ich achten und welche Fehler sollte ich vielleicht vermeiden. Habe dann da auch einen ganz guten Mentor gefunden, der mir da auch unter die Arme gegriffen hat, um dann am Ende des Tages nach tatsächlich 2 Jahren Vorbereitungszeit zu sagen, so und jetzt gehe ich dann zum Gewerbeamt und melde das Gewerbe an. Das war dann allerdings ja letzten Endes für mich dann nur noch ein Schritt auf der To-Do-List. Ich muss es dann halt aber auch mal irgendwie machen. Aber
du bist dann da wieder, vielleicht kommt da wieder der Mathematiker durch, an der Stelle wieder, deshalb du vereinst ja beides, wie ich finde, einmal diese emotionale Gefühlsebene, aber eben doch das andere strukturierte. Ja, du wirst genau wissen, so andere hätten da, also ich stolper jetzt mal hier rein.
Ja, tatsächlich. Also ich, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr prozessorientiert.
Und deinen Hauptjob, hast du den dann ad acta gelegt oder lief der dann trotzdem noch ein bisschen weiter?
Nee, der lief aus und dann, ja, der lief aus, dann war ich noch ein Stückchen weit in Elternzeit mit unserer Tochter und stimmt gar nicht, mit unserem Sohn. Zwischendurch noch ein zweites Kind bekommen, ganz vergessen. Ja,
kam noch was dazu.
Richtig, genau. Und aus der Elternzeit raus bin ich dann quasi in die Selbstständigkeit gegangen, ja.
Wie fühlt sich's an? Ich meine, ich kann ein Lied davon singen. Wir könnten uns jetzt hier gegenseitig irgendwie beweihräuchern und sagen, es hat unfassbar viele Vorteile. Es ist auch ein gewisses selbstbestimmtes Leben. Ich möchte es auch irgendwo nicht mehr missen. Und wenn da nicht immer auch wieder der finanzielle Struggle wäre, den man nun mal als Solo-Selbstständiger hat. Deswegen vielleicht so allgemein die Frage, wie sich seitdem, das ist ja jetzt dann wahrscheinlich auch schon so 2, 3 Jahre schon gut her, für dich entwickelt hat, wie herausfordernd ist es vielleicht auch solo, als Solo-Selbstständiger gerade hier in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs zu sein, aber vielleicht auch wie viel Spaß macht es dir?
Der Spaß überwiegt, definitiv. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es macht nur Spaß und es gibt überhaupt gar keine Struggles. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist nicht so. Man hat natürlich seine Herausforderungen und gerade aus einem Angestelltenverhältnis zu ich mache mich selbstständig, wenn man nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, die einem das tagtäglich quasi schon von Kindesbeinen auf vorlebt und diesen Spirit auch einflößt, dann ist das wirklich eine Herausforderung, da aus dem angestellten Denken auch rauszukommen. Mhm. Weil letzten Endes entscheide ich alles selber. Mache ich jetzt Werbung oder mache ich keine Werbung? In welche Richtung entwickle ich mich? Schaffe ich etwas an oder lasse ich es bleiben? Habe ich die Kohle dafür oder nicht? Also das sind alles Verantwortungen, die man dann selber hat. Und aber der Spaß überwiegt, weil ich einfach die Dinge tun kann, die ich auch für wertvoll halte. Und halt nicht davon abhängig bin, dass mir jemand sagt, mach jetzt dies oder fahr mal dorthin. Sei jetzt bitte eine Woche für den Kunden da und verhalte dich so, pass auf, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das habe ich durchaus auch, dass man weiß, okay, bei dem muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es ist ja meine Entscheidung, arbeite ich überhaupt mit demjenigen zusammen oder nicht. Von daher es macht schon wahnsinnig viel Spaß. Vor allem halt auch das mit den Menschen arbeiten. Das macht sehr viel Spaß. Und das überwiegt einfach die Herausforderungen, die man hat.
Thema Kunden, Kundinnen, welche Richtung gehst du da oder was ist dir auch ganz lieb oder nimmst du das, was kommt? Also ich will so ein bisschen jetzt auf deine Wunschkunden, auf deine Zielgruppen hinaus. Gibt es bestimmte Branchen, wo du sagst auch, also vielleicht mehr so diese technische Richtung oder eben andere oder bist du da relativ frei noch, auch was deine Kunden betrifft?
Also ich habe mich schon sehr auf Menschen spezialisiert, das muss ich ganz offen sagen. Von daher sind meine Wunschkunden würde ich gar nicht an einer Branche festmachen oder an einer Personengruppe. Aber was halt Branche angeht, wo ich sage, da ziehe ich eine Grenze, das sind halt sehr, sehr große Unternehmen, weil es da einfach unpersönlich ist. Also ich mache durchaus auch mal ein Mitarbeiterfoto vor irgendwen, aber das ist tatsächlich nur ein Beiwerk. Das mache ich, sorgt für ein gewisses finanzielles Grundrauschen, aber das ist nicht das, wofür ich morgens aufstehe, um es zu tun. Das sind Solo-Selbstständige, vor allen Dingen halt auch diejenigen, die einfach von sich aus schon den Struggle mit, ich mache mal ein Handy-Selfie irgendwo in einer Hotellobby und setze das dann auf LinkedIn als Profilbild ein, wo ich mir denke, ja, das zeigt dir, du hörst nie auf zu verkaufen. Auch da verkaufst du dich. Ne? Für was steht dein Unternehmen, deine Solo-Selbstständigkeit, wenn ich dich als Berater buche und das ist das erste Bild, was ich von dir sehe, das können wir doch besser machen. Mhm. So, und das sind so die, auf die ich mich spezialisiert habe, wo ich sage, okay, da unterstütze ich gerne. Ich habe aus meiner eigenen Historie heraus, aus dem Handwerk kommend, auch kleine Handwerksunternehmen, also gerade die Kleinen, das sind immer die Kleinen, denen ich gerne helfen möchte, die halt keine, wir haben nochmal jemanden eingestellt, der macht für uns Social Media und macht Fotos und Videos und so. Das sind halt gerade kleine Handwerksunternehmen, so 1-, 2-, 3-Mann-Unternehmen oder auch kleinere Manufakturen, wo man es einfach auch weiß, dass die es wert sind, weil sie unfassbar gute Arbeit leisten. Und das meine ich jetzt nicht nur qualitativ, sondern auch für die Region, für dieses Gefühl von, das kommt aus, sei es jetzt Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland oder auch Brandenburg, Südbayern. Also dieses Handmade-Feeling hat, dann dann darf das auch gesehen werden. Und da stecken Werte hinter. Und halt nicht ein, ist jetzt vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber ein Made in China-Label drauf hat, so Massenproduktion.
Aber da merkt man, da hättest du auch Spaß dran, einfach diese kleinen mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht auch viel Tradition schon hinter ist oder vielleicht auch Familienunternehmen und einfach der Mensch steht im Mittelpunkt, als wenn du dann noch, ich sag's jetzt mal so salopp, drei Social Media Abteilung oder Marketing Abteilung noch zwischengeschaltet haben und so weiter und so fort. Kann auch sein, ne? Aber ich glaube, so der Fokus Solo-Selbstständige und kleine, mittlere Unternehmen, so, ne? So in dem Bereich.
Genau. Also da, wo tatsächlich auch für das Unternehmen selbst der Mensch im Mittelpunkt steht.
Ja. Okay. Dominik, jetzt haben wir schon fast eine Stunde.
Unfassbar.
Wie schnell die Zeit vergeht, geknackt. Deswegen würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen und dich einfach nochmal fragen, gibt es noch Projekte in diesem Jahr, wo du sagst, das würdest du vielleicht auch noch privat umsetzen? Also Projekte im Bereich der Fotografie, gibt es noch so Sachen? Gut, das Jahr ist jetzt schon ein bisschen vorangeschritten, dann sagen wir einfach in nächster Zeit. Und wo kann man dich finden?
Also tatsächlich gibt es auch ein Projekt, was ich im Moment vorbereite. Ich hatte ja vorhin das Selbstporträt mal angesprochen, wo ich noch nicht viel zu sagen kann. Das ist nämlich genau ein Projekt, was ich gerade anstoße. Wir sind heute hier. Ich spoiler mal ein bisschen, also ganz exklusiv hier auf dem Wellenrauschen-Podcast.
Wir werden ja auch erst am 1. August erscheinen, insofern, ja, okay.
Genau. Ich habe ein Projekt, was ich dieses Jahr noch anstoße. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus privat und beruflich. Es geht darum, Menschen Raum zu geben, um sich fotografieren, um sich porträtieren zu lassen, ohne ein Wort zu sagen. Also tatsächlich ankommen und sein. Es gehört Mut dazu, und jetzt nicht das Moodboard, sondern tatsächlich Mut dazu auf beiden Seiten. Das ist wie ein Gespräch ohne Worte. Und das ist ein Projekt, was ich mir für dieses Jahr auch noch vorgenommen habe, das zu machen, Da bin ich sehr gespannt.
Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich faszinierend, wirklich. Also habe ich noch nie irgendwo mal gehört. Und ich habe in meinem Leben schon, glaube ich, einige Fotografen hier im Wellenrauschen-Podcast, aber auch beruflich kennengelernt, die auch sehr viel können. Also sehr tolle, talentierte Fotografen, aber das habe ich noch nie gehört. Toll.
Projekt Ungesehen.
Sehr schön. Hast du gut gespoilert. Dann kann auch jeder jetzt ein bisschen interpretieren. Und vielleicht noch zuletzt, wo findet man dich, Dominik?
Mich findet man auf jeden Fall im Internet unter meiner Webseite, also www.dominikmann-fotografie.de und auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook. Ich denke mal, das kannst du in den Shownotes auch verlinken zum Beispiel. Und und ansonsten öfter mal in der Innenstadt, gerne Freitagnachmittags, da habe ich nämlich mein laufendes Projekt Street Porträts, wo ich einfach Leute auf der Straße anspreche und frage, ob sie sich gerade in dem Moment, so wie sie sind, einmal fotografieren lassen
möchte. Das müssen wir jetzt noch machen, Leute. Jetzt knacken wir gerade die Stundenmarke, aber das müssen wir noch kurz machen. Ich kenne ja einige auf Instagram, die da unterwegs sind. Ich fand das, als das damals aufkam, dieser Trend, nennen wir es ruhig mal Trend, also zumindest diesen Social-Media-Trend, nennen hier gerne mal Float2, aus Kassel kommt der, glaube ich. Super Typ, auch noch ziemlich jung. Die Art und Weise, wie er die Menschen anspricht, wie er auf sie eingeht, führen letztendlich auch zu diesem tollen Ergebnis. Also ich bin ein totaler Fanboy von ihm, muss ich sagen. Machst du es ähnlich, dass du auch das dann auf Instagram stellst, also das auch öffentlich machst, oder sagst du, das ist jetzt für dich einfach ein privates Projekt oder so?
Ich mache es ein bisschen abgespeckt, also ich mache da keine Videos, die ich dann auch auf Instagram zum Beispiel poste, sondern es ist ein Porträt, was ich für denjenigen mache, der es einfach in dem Moment dann von sich machen lassen möchte. Ich stelle es auch auf Instagram mit Erlaubnis, logischerweise, aber tatsächlich nur als Bild. Nur als Bild mit einer Geschichte dazu, die in dem Moment einfach dann auch passt.
Wir müssen jetzt da können wir jetzt gerne noch überziehen. Wie gehst du es an?
Ich suche mir Orte in Rostock, wo ich weiß, da treffe ich Leute, die passen zu meiner aktuellen Stimmung, zu der aktuellen Situation. Was ich auch gerne mal machen möchte, seien es jetzt reine Businessleute oder in der KTV so ein bisschen hippie-mäßig. Ich suche mir Orte, wo ich dann einfach bin und schaue mir die Menschen an. Und wer dann auf mich zukommt, wo ich weiß, okay, der wirkt offen, der oder die ist ansprechbar.
Okay, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also sagen wir mal, ist jetzt sehr oberflächlich, ne? Aber es ist ja oft so, und das ist der Unterschied auch zu diesem Flotstu, der hat ja manchmal den Mut, aber das ist eben doch das Ding, das dann über Social Media, über ein Bewegtbild halt zu verkaufen, weil du willst ja wissen, wie derjenige reagiert. Er spricht ja oft auch Leute an, die sehr mit heruntergezogenen Mundwinkeln durchs Leben rennen in dieser Situation, wo man denkt, oh Gott, sprich den bloß nicht an, sprich den, er tut's dann und dann tauen die Leute schnell auf, alles gut. Aber du guckst schon ein bisschen, naja, es muss schon ein bisschen passen, der muss vielleicht einen offenen Eindruck hinterlassen, hat vielleicht einen coolen Style auch in dem Moment, der dich anspricht oder, ja?
Also, ja, wen ich jetzt zum Beispiel nicht ansprechen würde, wären Leute, die am Telefon gerade sind. Ja, also da würde ich ungern unterbrechen wollen, möchtest du dich gerade mal fotografieren lassen oder mit Kopfhörern oder aufgesetzten Kopfhörern, weil die sind einfach so für sich in ihrer Welt und da möchte ich auch gar nicht eindringen. Aber ob es jetzt ein runtergezogener Mundwinkel ist oder ob sowieso schon jemand lachend durch die Welt läuft, das ist mir in dem Moment tatsächlich relativ egal. Weil wenn ich weiß, okay, derjenige ist einfach gerade in seinem Sein, läuft langsam oder läuft etwas schneller durch die Straße. Wenn es passt, das ist so ein Gefühl, was man dann einfach hat. Okay, den könnte ich jetzt auch nach dem Weg fragen. Mhm. Ja. Mhm. So, dann spreche ich die Leute auch an. Und ich spreche sie dann einfach auch offen an. Hey, du, darf ich dich mal kurz stören? Ich bin Dominik, ich bin Fotograf und du passt einfach total super gerade zu meiner Stimmung oder zu dem, was ich mache, zu einer Porträtserie. Hättest du Lust, dich einfach jetzt gerade mal fotografieren zu lassen? Ist häufig überraschend. Es wird auch durchaus mit Nein geantwortet.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Wieder so, naja, die Quote ist, also musst du sehr lange suchen, fragen wir mal so.
Tatsächlich ist die Quote überraschend gut. Also es kommt auch vor, dass mal Leute sagen, nee, möchte ich nicht. Dann häufig aus Datenschutzgründen wird auch nachgefragt, wo wird das veröffentlicht? Ja, das wird es. Ich habe so ein kleines Google-Formular, wo ich das dann auch quasi unterschreiben lasse. Recht schnelle Nummer. Aber ich würde sagen, so einer von 10 sagt nein.
Wow, und das ist eine gute Quote.
Genau, und deswegen, es hat mich auch überrascht, dass das, und das ist, finde ich, gut. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das toll, dass Menschen immer noch so offen sind und nicht so ängstlich und verklemmt, versteckt. Sagen, nee, möchte ich nicht.
Das vielleicht ist das ein positiver Effekt der sozialen Medien, in denen wir alle zunehmend mehr unterwegs sind seit vielen Jahren, als vielleicht noch früher. Gibt es da auch manchmal Feedback, also du lädst das dann hoch und dann ist das bei Insta und schreiben dich dann manchmal auch Leute an und sagen, ah, oh, da bin ich ja gut getroffen oder
ja, oh, sieht das also schrecklich aus. Das gibt es, aber das schönste Feedback, das möchte ich noch kurz erzählen, das schönste Feedback habe ich von einer jungen Dame bekommen, die hatte, ich hatte sie gefragt, sie hat gesagt, ja, können wir machen. Dann hat sie sich die Fotos direkt auf der Kamera angeschaut, hat gesagt, boah, toll, das sind so tolle Fotos, aber kannst du die bitte löschen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass die irgendwo auftauchen. Ich wollte das nur mal machen. Und dann habe ich gesagt, okay, bist du sicher? Weil wenn ich sie lösche, dann sind sie weg. Also die haben sie ja wirklich gut gefallen. Ja, nee, bitte lösch sie. Dann habe ich das letzte Bild gelöscht. Und dann sagt sie, ach, jetzt habe ich gerade überlegt, ich könnte es meiner Oma schenken. Und dann war aber der Moment weg. Also ich habe dann noch ein Bild von ihr gemacht und habe ihr das dann auch zukommen lassen. Aber dieser Moment war einfach weg, weil das Bild, was ich dann gemacht habe, das war so ein bisschen gestellt, so ein bisschen... Jetzt machen wir ein Bild für die Oma.
Ja.
Und aber dieses, ich empfand das als Kompliment zu sagen, das sind so tolle Fotos, aber kannst du sie bitte löschen? Ja, es kommt das interessanteste Feedback von allen Seiten.
Spannend, total, total spannend. Also liebe Leute, der Aufruf. Wenn ihr mal Freitagnachmittag in der Kröpi unterwegs seid und ein junger, netter Mann spricht euch an, dann seid offen oder seid auch nicht offen, aber das könnte eine spannende Erfahrung werden einfach, weil wir leben alle in unserem Alltag. Also ich glaube, wenn mir das passieren würde, ich würde da sofort sagen, aber ich bin halt auch so ein Typ, ne, der jeden Scheiß mitmacht, so ne, piep, ist einfach so. Ansonsten, wenn ihr im Business unterwegs seid, solo, selbstständig, kleine, mittlere Unternehmen, das haben wir auch genannt, meldet euch gern bei Dominik, der euch dann hoffentlich ins rechte Licht rückt, hahaha. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal mich bedanken für dieses wirklich vielseitige Gespräch. Hoffe auch ein bisschen tiefgründig. Wir sind mal wieder, ja, da sind wir in den letzten Jahren auch ein bisschen fotografielastig. Wir sind noch kein Fotografie-Podcast, liebe Leute, aber ich finde das immer wieder spannend, da mit abzutauchen und in diese Thematik reinzugehen. Es hat ja auch was mit Medien zu tun, genau wie dieser Podcast ja ein Medium ist. Insofern bedanke ich mich bei dir, Dominik. Ja, alles Gute für dein Business, viel auch Kraft für die Familie natürlich weiterhin und hab eine gute Zeit und einen hoffentlich sonnigen Sommer.
Herzlichen Dank, Olli, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank auch an die ZuhörerInnen fürs lange Zuhören. Und ich freue mich auf jeden, den ich wo auch immer treffe und fotografieren darf.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.